Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Wir sprechen ja sehr viel und sehr oft vom Klimawandel. Und mit wir meine ich also wir hier beim Podcast, aber auch wir als Gesellschaft. In der Wirtschaft geht es auch um Maßnahmen, die den Klimawandel aufhalten. Die Politik setzt massiv auf erneuerbare Energien und das ist alles wichtig und alles richtig. Aber wir sollten nicht vergessen, unseren Fokus auch auf etwas anderes zu richten, nämlich den Verlust der Vielfalt der Natur. Denn wenn unsere Artenvielfalt verloren geht, verlieren wir die Grundlage all unseres Lebens, Wasser, Nahrung, Medizin. Ohne können wir nicht leben. Der Mensch ist auch Teil dieser vielfältigen Natur übrigens, aber das verdrängt er auch gerne. Wir wollen heute mal über die Biodiversität sprechen mit Katrin Böning-Gese. Sie ist wissenschaftliche Geschäftsführerin des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung und Professorin an der Universität Leipzig. Und sie hat auch den Deutschen Umweltpreis für ihre Forschungs- und Öffentlichkeitsarbeit erhalten. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global, Frau Böning-Gese.
Guten Tag. Sehr schön.
Ja, Frau Böning-Gese, Sie erforschen seit fast 30 Jahren die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur und die Bedeutung der Biodiversität. Ich wurde im Jahr 2011 UN-Botschafterin für biologische Vielfalt. Das ist 14 Jahre her und fast niemand konnte damals irgendwas damit anfangen und schon gar nicht mit dem Begriff Biodiversität. Das hat mein Computer sogar noch rot unterstrichelt, weil er dachte, diesen Begriff gibt es gar nicht. Wie war das für Sie vor 30 Jahren? Wie präsent war das Thema da?
Der Begriff Biodiversität war damals in der Tat nicht sehr präsent. Man hat halt über einzelne Arten gearbeitet, damals in meiner Diplomarbeit über den Weißstorch, oder man hat Artengemeinschaften angeschaut. Aber diese politische Bedeutung auch des Begriffes Biodiversität, das kam erst später.
Ja, also wahrscheinlich erst, wie gesagt, ich dann nochmal 15 Jahre später, wo wir das dann bei uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und wie sind Sie auf das Thema als Forschungsthema gekommen damals?
Ich wollte bei meiner Diplomarbeit einfach raus und die Natur besser verstehen und wirklich auch Zeit im Gelände an der frischen Luft verbringen. Und da gab es ein Angebot für eine Diplomarbeit. Das hing dann so, wie man das so manchmal erlebt, als Zettel am zentralen Aushängebrett des Fachbereichs Biowissenschaften aus. Und da dachte ich, ach, das klingt klasse mit dem Weißstorch. Das klingt nach viel frischer Luft. Und so habe ich dann mit der Diplomarbeit über das Nahrungssuchverhalten, die Nahrungsökologie des Weißstorches in Oberschwaben begonnen.
Wahnsinn. Also ein Zettel war der Anstoß für eine wirklich lange Forschungskarriere. Vielleicht können wir doch auch noch mal für alle klarstellen, wozu dient die Artenvielfalt überhaupt? Also wieso ist es wichtig, möglichst viele Arten und Ökosysteme zu erhalten?
Die Biodiversität wird ja etwas hölzern definiert als Vielfalt des Lebens, also die Vielfalt der Arten, die Vielfalt innerhalb der Arten, also der verschiedenen Sorten wie der verschiedenen Apfelsorten und die Vielfalt der Landschaften. Mhm. Und wir brauchen diese Vielfalt letztlich als Existenzgrundlage. Fast alles, was wir als Menschen nutzen, die Luft zum Atmen, unsere Nahrung, sauberes Trinkwasser, unser Bauholz, unsere Kleidung, selbst moderne Medikamente kommen aus der Natur. Und je vielfältiger die Natur ist, also je höher die Biodiversität ist, umso stabiler werden all die Leistungen für uns Menschen zur Verfügung gestellt.
Man sagt ja auch, desto resilienter ist ein System, kann man, glaube ich, sogar auf alle Systeme übertragen. Aber die Grunderkenntnis kommt eben aus der Biologie. Vielfalt kann sich, sag mal, immer auch besser an neue Herausforderungen anpassen. Gibt es Beispiele eigentlich schon dafür, Frau Böning-Gese, die das belegen? Also wo und wie haben sich Arten in den vergangenen 30 Jahren schon an die veränderten Lebensbedingungen angepasst und wo vielleicht auch nicht?
Also einmal brauchen wir einfach die Vielfalt der Arten, und die Bedeutung davon sieht man vielleicht am augenfälligsten beim Wald. Da hat man nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht, da waren viele Wälder abgeholzt, auch als Reparationszahlungen. Wie kriegen wir die Wälder wieder hin? Wir forsten auf mit den schnell wachsenden produktiven Arten, den Fichten und anderen Nadelhölzern. Und das ging auch viele Jahre, Jahrzehnte gut, bis dann der Klimawandel kam und diese Monokulturen, diese Fichtenmonokulturen der Hitze, den hohen Temperaturen und dann dazu dem Borkenkäfer, der die Chance ergriffen hat, nicht mehr gewachsen waren und wirklich großflächig abgestorben sind. Und zwar sind ab dem Dürresommer 2018 in den folgenden 3 Jahren Wälder von der Größe des Saarlands verloren gegangen. Das heißt, diese menschliche Hybris zu denken, man wüsste besser, was man anpflanzt, als die Natur selbst, hat eben zum Riesenverlust von Lebensraum und vor allen Dingen von Einkommen geführt. Heute setzt man sehr viel mehr auf Mischwälder, das hätte man damals auch tun sollen, weil die eben diverser und resilienter sind und solche Extremereignisse wie Dürren oder auch Schädlingsausbrüche besser überstehen.
Das bedeutet aber ja auch, dass der Mensch verantwortlich dafür ist. Also würden Sie sagen, wenn man diese Gebiete dieser Monokulturen einfach der Natur überlassen hätte, wäre das nicht passiert? Hätte es dann nicht diesen Befall gegeben, wenn die Natur auf sich selbst gestellt gewesen wäre?
Es hätte den Befall auch gegeben, aber in viel kleinerem Ausmaße. Da wären eben die Baumarten gekommen, die lokal angepasst sind. Eine breite Mischung von erstmal Büschen und schnell wachsenden Arten, dann den Arten, die langsamer wachsen, aber immer Arten, die für den lokalen Standort angepasst sind und immer eine breite Mischung von unterschiedlichen Arten. Das heißt, so ein Vorteil von der Natur ist, dass das ein System ist, das praktisch sich selber und kostenlos entwickelt und sich ständig neu wartet, weil es sich immer wieder an die neuen Bedingungen anpasst.
Jetzt ist der Mensch ja eigentlich Teil dieser Vielfalt, muss man sagen. Jetzt haben Sie eben von der Hybris gesprochen. Aber irgendwie versucht der Mensch doch immer, die Natur zu unterwerfen oder Kontrolle zu übernehmen, oder?
Ich glaube, das ist vor allen Dingen bei uns in Deutschland ein sehr verbreitetes Denken, dass wir Natur managen müssten, damit die erstens für sich selber gut funktioniert und erst recht für den Menschen gut funktioniert. Und da denkt man allerdings auch schon in den letzten Jahren um. Es gibt auch im Wald Wildnisgebiete, im Schwäbischen und Baden-Württemberg sind es Bannwälder, wo man die Natur Natur sein lässt, auch um zu schauen, was sich da entwickelt, wenn der Mensch nicht eingreift. Oder man findet selbst in den Berichten von den bayerischen Forsten den Aufruf an die Försterinnen und Förster, man soll der Natur mal über die Schulter schauen und schauen, was da von alleine kommt. Also das hinzuschauen und die Natur zu beobachten und zu gucken, was wächst da und wie passt sich die Natur selber an, das ist fast eine Wiederentdeckung von auch alter Forstwirtschaft, die Jahrhunderte her ist.
Ganz spannend, auch von der Natur lernen, höre ich jetzt daraus.
In der Tat.
Und immer mal wieder, Sie haben auch gerade gesagt, immer mal wieder sprechen wir ja, oder nicht immer mal wieder, sondern vor allen Dingen über den Klimawandel. Sie sagten auch gerade, der Klimawandel war natürlich auch nochmal so ein Beschleuniger, sag ich mal, der Verlust der Artenvielfalt. Aber inwiefern hängen diese beiden Themen eigentlich zusammen? Also es heißt dann manchmal, Biodiversität wird gar nicht so beachtet. Gibt es da einen Zusammenhang?
Da gibt es einen ganz engen Zusammenhang. Das hängt beides ganz eng voneinander ab. Der Klimawandel ist natürlich auch einer der Faktoren für den Biodiversitätsverlust. Wenn zum Beispiel die Arten versuchen, dem Klima zu folgen, den Berg hoch zu wandern und irgendwann mal ist der Berg zu Ende und sie können nicht weiter ausweichen, dann kommt es zum lokalen Aussterben der Arten. Aber auch der Biodiversität und Biodiversitätsschutz hat einen massiven Einfluss auf das Klima. Wenn wir vitale Wälder haben, wenn wir vitale Moore haben, dann sind das alles Faktoren, die Kohlenstoff binden oder im System halten. Und damit sind es Faktoren, die dem Klimawandel entgegenwirken.
Das heißt, also ohne Biodiversität können wir auch mit allen Klimaschutzmaßnahmen die Welt nicht retten. Sie voraussetzen.
Da ist es auch wieder so eine menschliche Hybris, dass wir das schaffen mit Windkraft und mit Solaranlagen und anderen technischen Lösungen alleine das Problem zu lösen. Wenn wir hier mit der Natur zusammenarbeiten würden, dann würden zum Beispiel die ganzen Wälder und Meere auch zum Klimaschutz im größeren Maßstab, als sie das derzeit tun, beitragen. Und damit hätten wir diese sogenannten naturbasierten Klimaschutzmaßnahmen, die in Summe zwar diese massiven Emissionen, die wir gerade haben, nicht komplett aufwiegen, die aber trotzdem einen substanziellen Beitrag leisten können.
Da sind wir auch bei einem wichtigen Thema, weil wir ja hier in Grad Global immer den Blick auch auf den globalen Süden richten. Und der gilt zumindest in weiten Teilen ja auch als Schatzkammer der Natur und der Tierwelt. Also die Artenvielfalt ist ja in vielen Ländern da enorm hoch. Auf der anderen Seite wollen und müssen sich diese Länder entwickeln. Also was bedeutet das im globalen Süden für die Artenvielfalt? Wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, dass auch da Bäume gerodet werden, Flächen gerodet werden, wie könnte man dafür sorgen, dass dann nicht ähnliche Fehler wie bei uns gemacht werden?
Eigentlich sind die Probleme im globalen Süden und bei uns im globalen Norden gar nicht so unterschiedlich. Was wir immer brauchen, ist hochproduktive Systeme, also eine produktive Landwirtschaft, die viele Erträge erwirtschaftet, aber gleichzeitig nachhaltig ist. Und bei uns ist das Problem, dass wir in der Landwirtschaft in der Zwischenzeit so massiv eingreifen, dass die Biodiversität zurückgeht. Und wenn dann der Klimawandel massiv zuschlagen wird, dann haben wir eine Wechselwirkung zwischen den beiden und das wird sehr negative Folgen für die Erträge haben. Im globalen Süden ist das Problem oft, dass die landwirtschaftlichen Erträge nicht hoch genug sind und dass sich die Landwirtschaft dann in die Wälder reinfrisst oder in Savannen oder anderen natürliche Lebensräume reinfrisst. Das heißt, bei uns müsste man eher auf eine nachhaltige Landwirtschaft setzen, damit wir auch in der Agrarlandschaft, auf den Wiesen und Feldern eine höhere Biodiversität haben. In vielen tropischen Regionen müsste man eher auf eine höhere Produktivität setzen, damit sich die Landwirtschaft da nicht in die natürlichen Lebensräume reinfrisst.
Ah, das bedeutet also, dass immer wieder neue Felder oder landwirtschaftliche Flächen erschlossen werden müssen, weil, wenn Sie sagen, es wird nicht so effizient oder effektiv produktiv angebaut, weil man nicht ein- oder zweimal auf den gleichen Flächen bleiben kann. Ist das der Grund?
Das ist einer der Gründe. Der andere Grund ist natürlich, dass vor allen Dingen in vielen afrikanischen Ländern die Bevölkerung immer noch massiv wächst und dass wir auch dort zunehmende weniger Armut, mehr Konsum haben, mehr Bedarf an Lebensmitteln, mehr Bedarf an Fleischprodukten, die einen höheren Flächenfußabdruck haben. Und was wir natürlich auch haben, ist durch den hohen Konsum an Fleischprodukten bei uns in Europa, auch in anderen Ländern, haben wir gar nicht die Flächen in Deutschland, um all die Tiere zu füttern, die wir haben und auch verbrauchen selber oder weiter handeln. Mhm. Das heißt, wir können uns unseren Konsum in Deutschland nur leisten, weil wir massiv Futtermittel importieren. Und die kommen zum Beispiel aus Brasilien oder anderen südamerikanischen, afrikanischen, südostasiatischen Ländern und führen dazu, dass dort natürliche Flächen abgebaut werden, also dass sich da die Landwirtschaft ausweitet. Palmöl ist ein Beispiel, Sojaanbau, vor allen Dingen für Tierfutter, ein anderes ganz dramatisches Beispiel.
Das heißt, Sie sehen auch uns hier in der Verantwortung für den Erhalt der Biodiversität im globalen Süden?
Aus vielen Gründen ja. Einmal haben wir einen hohen Konsum, der ist nicht nachhaltig. Zum anderen haben wir auch internationale Vereinbarungen unterschrieben, sind damit für den Schutz der globalen Biodiversität auch im globalen Süden mitverantwortlich. Und wir haben auch beim Klimawandel eine historische Bürde aufgeladen. Wenn man da an Klimagerechtigkeit denkt, müssen wir viele Ausgleichszahlungen leisten, um unseren Beitrag, den wir am Klimawandel geleistet haben, global auszugleichen.
Sie sind ja auch schon in den Ländern gewesen, in einigen Ländern vor Ort, haben auch da geforscht. Wie könnte man denn im globalen Süden selber nochmal Menschen unterstützen und wie kann man vorgehen, damit dort die Vielfalt bewahrt wird, aber die Menschen sich eben auch ernähren und produktive Landwirtschaft betreiben können?
Wir können einfach auch auf positive Modellprojekte im globalen Süden gucken. Es ist beileibe nicht so, dass da überall die Böden verarmt sind und die Menschen Hunger leiden, sondern es gibt auch nachhaltige Anbausysteme. Eins, das ich persönlich sehr gut kenne, sind die Baumgärten der Chaga am Kilimandscharo in Tansania. Das sind Agroforstflächen, wo wir Regenwaldbäume stehen haben und dann ein Stockwerk aus zum Beispiel Bananen und dann Kaffee und Kräuter und Gewürze und Gemüse. Und da wird auf kleinster Fläche hochproduktiv alles Mögliche angebaut. Die lokalen Familien können sich davon gut ernähren. Die Biodiversität auf den Flächen ist hoch. Die Böden werden nicht ausgewaschen. Die sind nährstoffreich. Das sind Modellsysteme, wo wir selbst im globalen Norden davon lernen können. Ein anderer wichtiger Ansatz ist natürlich ein effektiver Schutz und Schutzgebiete. Und da können wir dann Länder des globalen Südens eben wegen ihrer hohen biologischen Vielfalt unterstützen, finanziell, administrativ, vom Aufbau der Kapazitäten, damit im globalen Süden auch große Schutzgebiete entstehen, wo dann eben diese ganz besonderen Hotspots der Artenvielfalt geschützt werden können.
Ja, und was Sie auch durch Ihre Forschung vor Ort erkennen, sind halt die globalen Zusammenhänge, die ja auch ganz, ganz wichtig sind, inwiefern wir auch Verantwortung übernehmen. Sie sind ja damals für Ihre Doktorarbeit in die USA gegangen und haben da eine neue ökologische Disziplin, nämlich die Makroökologie kennengelernt. Also ich glaube, man kennt Makroökonomie. Was ist die Makroökologie?
Die Makroökologie arbeitet wie alle Datenwissenschaften mit großen Datenschätzen in der Fläche oder über lange Zeiträume. Das sind also Untersuchungen, wo sind global die Hotspots der Artenvielfalt, wie entwickeln sich die Bestände von Arten, von den Agrarlandarten zum Beispiel über Jahrzehnte, idealerweise über viele Jahrzehnte. Und das ist damit eine statistische Disziplin, die auf solche Datensätze aufbaut und dann versucht, Muster und Prozesse aus diesen flächigen oder Langzeitdaten reinzuziehen.
Wie kommen Sie an Ihre Daten, wenn Sie so große räumliche Maßstäbe im Blick behalten und analysieren?
Das ist ganz erstaunlich. Die meisten dieser Datensätze bauen nicht auf akademisch gesammelten Daten auf, sondern auf Daten von Bürgerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wenn wir zum Beispiel die Langzeitdatensätze, die wir in Europa haben, über Bestandsentwicklungen von Arten, sind die bestuntersuchte Gruppe die Vögel. Das sind Langzeiterfassungen auch hier in Deutschland über 30 Jahre, in Europa ähnlicher Zeitraum, mehr oder weniger flächendeckend über alle zentralen europäischen Länder. Und es sind vor allen Dingen, ja, engagierte, sehr gut ausgebildete Laien, die die Daten erheben und die man dann mit den neuesten statistischen Verfahren auswertet.
Zum Glück gibt es die, ne, dass sie das alles einsammeln für uns.
In der Tat, das ist eine sehr tolle und sehr bewundernswerte Zusammenarbeit und ich ziehe wirklich meinen Hut, habe hohen Respekt vor dem Engagement dieser Ehrenamtlichen.
Sie haben gerade die Vögel erwähnt. Inwiefern tragen denn auch Vögel zum Beispiel im globalen Süden zum Schutz und Erhalt der Biodiversität bei?
Vögel sind wie andere Artengruppen auch in Netzwerken mit vielen anderen Arten verbunden und die besondere Rolle der Vögel. Es gibt viele verschiedene Rollen. Die sind zum Beispiel sehr gut in der Schädlingsbekämpfung. Das machen die auch bei uns im Apfelanbau. Aber sie sind eben auch ganz besonders wichtig bei der Samenausbreitung. Sie fressen Früchte, verschlucken die Samen, transportieren die weg vom Elternbaum und führen dazu, dass die Samen sich besser etablieren als Keimlinge, also dass die Wälder wieder renaturiert werden. Und sie transportieren die Samen oft über große Distanzen, was dazu führt, dass zum Beispiel die Pflanzen, die Bäume dem Klimawandel folgen können. Ich hatte das ja vorher schon gesagt, dass die Arten den Berg raufwandern müssen. Wenn wir jetzt keine Berge haben, müssen sie sich in der Fläche ausbreiten und jetzt zum Beispiel in Ländern des globalen Südens, in Südafrika nach Süden wandern. Oft auch in einer vom Menschen genutzten Landschaft von einem Wäldchen zum nächsten. Und das schaffen sie nur mit Vögeln, vor allen Dingen mit großen Früchtefressern.
Das ist Wahnsinn, welche Rolle da den einzelnen Tierarten, hier jetzt den Vögeln zukommt. Ich möchte da noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die ich jetzt total interessant fand. Sie haben sich als auch Ornithologin für ein Forschungsprojekt, haben Sie sich auf Vögel fokussiert und haben die, wie ich finde, steile These aufgestellt, dass die Vogeldiversität auch zur Lebenszufriedenheit der Menschen beiträgt. Das müssen Sie jetzt mal genauer erklären. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, diesen Zusammenhang zwischen Vögeln und Lebenszufriedenheit näher zu erforschen?
Ja, das ist in der Tat ein total spannendes Projekt, über dessen Ergebnisse ich auch immer wieder aufs Neue überrascht bin. Dieses Maß der Lebenszufriedenheit, das ist ein Maß wie dieser Glücksindex, der von Ökonomen eigentlich schon seit vielen Jahren erhoben wird, über ganz Europa. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten European Quality of Life Survey, eine Befragung von über 35.000 Europäerinnen und Europäern, jetzt alle paar Jahre lang, 200 verschiedene Fragen. Und eine davon ist, wie zufrieden sind Sie derzeit mit Ihrem Leben im Allgemeinen? Skala 1 bis 10. Und wenn man sich das über Europa anschaut, gibt es die Länder des Nordens, die skandinavischen Länder, wo die Menschen sehr zufrieden mit ihrem Leben sind, und die Länder oft in Südosteuropa, wo die Menschen nicht zufrieden sind. Und dann gibt es Faktoren, die das erklären, wie zufrieden die Menschen sind. Und da spielt Einkommen eine ganz besondere Rolle, aber auch, wo die Menschen leben, in der Stadt oder auf dem Land, ob sie Familie haben, ob sie arbeitslos sind, ob sie gesund sind. Und wir haben als neuen Faktor getestet, wie artenreich, wie viele Vogelarten es in der Region gibt, wo die Menschen leben. Und so über unsere großen Überraschung ist der Faktor sehr signifikant gewesen. Wenn Menschen in einer vogelartenreichen Region leben, sind sie sehr viel zufriedener mit ihrem Leben, als wenn sie in einer verarmten Region leben. Und das auch, wenn man für viele andere Faktoren kontrolliert. Und die Effektstärke ist beachtlich. Die ist genauso groß wie das Einkommen. Wenn man das Einkommen um 10% erhöht, erhöht sich die Zufriedenheit im gleichen Maße, wie wenn ich die Vogelartenzahl um 10% erhöhe. Verblüfft mich immer wieder aufs Neue, zeigt aber, dass eben eine Fürsorge für die Naturen, reichhaltige Landschaften mit vielen Vogelarten eben auch für unsere Zufriedenheit sehr wichtig sind.
Ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht aber auch dann damit zusammenhängt, dass Menschen natürlich, wenn viele Vögel da sind, auch in Gegenden wohnen, wo es wahrscheinlich auch außerordentlich idyllisch und schön ist und grün ist. Also dass das vielleicht auch das Gesamtumfeld sich auswirkt auf das Wohlbefinden, oder?
Das kann sehr gut sein. Das können der direkte Effekt auf Vögel sein. Wir wissen, dass vielfältige Vogelgesänge, die Menschen auch akut glücklicher machen, wenn sie das über den Kopfhörer hören oder morgens, jetzt am Morgen, wenn jetzt im kommenden Frühling die Vögel wieder singen. Aber es kann auch an den Landschaften, an den diversen, grünen, vielfältigen, gesunden Landschaften liegen oder eben an beidem. Mhm. Und dann kann man sagen, die Vögel antworten auf diese Landschaften genauso, indem sie artenreich und häufig sind, wie wir Menschen. Wir sind dann eben als Menschen zufriedener.
Ja. Obwohl, wenn ich das jetzt auf mich übertrage, wenn ich mein Fenster nach hinten zum Innenhof aufhabe und da steht ein Baum und die Vögel zwitschern, das macht schon was mit einem. Das, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass das
in der Tat
einfach irgendwie auch ein bisschen glücklich macht, wenn man sie hört.
Genau, und man muss die Arten noch nicht mal kennen. Je schöner sie singen, je vielfältiger sind, umso mehr. Vielleicht auch wie die Wirkung der Musik tut es uns gut.
Mhm. Also könnte man das eventuell auch auf andere Tierarten übertragen, habe ich mich gefragt. Also auch einen Zusammenhang zwischen zum Beispiel Insekten und Lebenszufriedenheit ermitteln? Oder würden Sie schon sagen, dass es explizit bei Vögeln auch besonders effizient ist oder effektiv ist?
Das können wir nicht wirklich sagen, weil wir die Daten nicht haben. Wenn wir an vielfältige wenn wir denken, das liegt letztlich an vielfältigen Landschaften, dann haben wir in vielfältigen Landschaften nicht nur viele Vogelarten, sondern auch viele Säugetiere und viele Pflanzenarten und viele Insekten. Das hängt dann alles miteinander zusammen und das ist dann wissenschaftlich relativ schwierig auseinander zu puzzeln, an was jetzt genau liegt.
Ja, aber was auf jeden Fall feststellbar ist, dass die Vogeldiversität sich auf das Wohlbefinden der Menschen auswirkt. Was bedeutet das? Welche Handlungsanweisen würden Sie daraus ableiten?
Es bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel Naturschutz mache, Schutzgebiete einrichte oder wenn ich eine nachhaltige, biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft mache, dann kommt es mir nicht nur zugute, indem dann die Biodiversität per se geschützt ist. In einem Schutzgebiet gibt es dann halt auch mal seltene Arten, seltene Fledermausarten oder seltene Käfer, also einen Wert für die Natur an sich, sondern ich habe auch einen Wert für die menschliche Gesundheit. Wenn ich zum Beispiel in einer naturnahen Agrarlandschaft sind, zum Beispiel in einem Biosphärenreservat wie der Rhön oder wie der Spreewald, wo ich eine hohe Artenvielfalt habe und eine alte Kulturlandschaft habe, dann ist es eben auch eine Landschaft, die mich gesünder und zufriedener macht. Und da sieht man, dass das auch einen positiven Effekt auf den Menschen hat, jetzt unabhängig von ökonomischen Vorteilen, dass da vielleicht anders und besser produziert wird, sondern dass es eben breiter einen positiven Effekt auf uns Menschen hat.
Frau Böning-Giese, Sie sitzen ja auch in vielen Gremien, haben auch schon zahlreiche Auszeichnungen für Ihre Forschung und vor allen Dingen für Ihr gesellschaftliches Engagement erhalten. Ich höre das ja alles jetzt und frage mich, wie wichtig ist es, dass man über das Thema spricht, dass man die Menschen aufklärt und vor allen Dingen, dass man sie auch ermutigt, die Natur zu schützen, auch im eigenen Sinn.
Auf jeden Fall. Also das ist unsere Existenzgrundlage, die tut uns gut. Da kann man gar nicht zu wenig drüber sprechen. Mhm. Schade, dass das aktuell in der Politik so eine geringe Rolle spielt. Also wir haben das im Wahlkampf erlebt. Ich warte jetzt gerade, bis der Koalitionsvertrag rauskommt und gucke, wie da das Thema Natur und Klima abgebildet ist. Ich erwarte keine großen Kapitel da drin. Ich hoffe es trotzdem. Das ist ein zentrales Thema. Und was eben einfach ein Problem ist, das sind alles Sachen, die uns längerfristig und tiefer beeinflussen. Und die aktuellen Politikveränderungen, die Sicherheitslage, die Wirtschaftslage drängen sich da immer in den Vordergrund. Und man wirtschaftet da immer diesen aktuellen Problemen hinterher. Das Problem ist, dass Klimawandel und Naturschutz ein Thema bleiben. Und wenn ich das vernachlässige, wird es wichtiger und dringender und drängender. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, die Themen trotzdem zu beachten, sonst handle ich mir selber, aber vor allen Dingen den nächsten Generationen richtig große Probleme an.
Und immer wieder die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit einem Risikoforscher und der sagte, solche langfristigen Krisen wie der Klimawandel oder der Verlust der Artenvielfalt, die werden oft nicht als Krise wahrgenommen, weil es halt einfach nicht so akut dringend ist und den Menschen jetzt noch nicht direkt betrifft, zumindest nicht bei uns in den Industrienationen im Norden.
Exakt, genau. Also es wird nicht umsonst gesagt, der Klimawandel ist eine Katastrophe in Zeitlupe. Und diese Zeitlupen, die sind unglaublich schwierig wahrzunehmen und damit auch politisch in den Angriff zu nehmen.
Sie beraten aber ja auch Politik und Wirtschaft. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das Thema Klimaschutz und vor allem das Thema Biodiversität verliert an Aufmerksamkeit. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Politiker, Politikerinnen und auch die Unternehmer und Unternehmerinnen sich schon dessen bewusst sind zumindest?
Also es ist da das Thema, wenn man Leute darauf anspricht, sieht man diese Besorgnis. Auch in der letzten Naturbewusstseinsstudie sagen die überwiegende Mehrheit der Menschen, zwischen 80% und 90%, dass der Schutz der Natur eine vorrangige gesellschaftliche Aufgabe ist. Und in den Unternehmen ist es auch angekommen. Es gibt ja vom Weltwirtschaftsforum in Davos jedes Jahr eine Erfassung, was sind die großen Risiken für die Unternehmen. Und wenn man die großen Risiken in den nächsten 10 Jahren anschaut, sind unter den 10 größten Risiken 5 Umweltrisiken und der Verlust der Biodiversität ist auf Platz 2. Das heißt, den Unternehmen ist es klar, dass das ein Problem ist. Aber auch da ist es eher ein längerfristiges Problem, gerät aber zunehmend in den Fokus, vor allen Dingen der Lebensmittelindustrie und aller Industrien, die auf Land und Biodiversität angewiesen sind. Und es spielt jetzt schon zunehmend eine Rolle, auch bei Kreditvergaben, in den Berichterstattungspflichten. Und gerade große Lebensmittelkonzerne sind sich des Problems zunehmend bewusst.
Sorgen Sie sich denn ein bisschen um die aktuelle Weltlage unter Donald Trump, der ja Forschungsgelder streicht, Entwicklungshilfegelder auch? Wie wirkt sich das auf die Forschung aus? Was glauben Sie?
Das ist eine echte Katastrophe. Also was da passiert, hätte ich mir nie träumen lassen. Und es geht da nicht nur um die Schicksale der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die plötzlich von heute auf morgen ihren Job verlieren, sondern, wie Sie auch schon gesagt haben, da werden Datensätze vom Netz genommen. Sie werden zum Teil manipuliert, wieder hochgeladen. Das ist die Grundlage, auf der wir gesellschaftliche und politische Entscheidungen fällen. Das heißt, uns bricht die Datengrundlage für gute und kluge Entscheidungen weg. Das fühlt sich für mich so an, als ob alle Fortschritte der Aufklärung gerade erodiert werden und als ob wir direkt zurück auf dem Weg ins Mittelalter sind. Also das ist, glaube ich, noch nicht laut und deutlich genug gesagt worden, dass das auch international für unsere internationale Zusammenarbeit eine wirkliche Katastrophe ist.
Insbesondere für die Forschung und Wissenschaft. Was bewegt Sie persönlich, Frau Böning-Giese, dass Sie sich so stetig und intensiv vor allen Dingen für die Biodiversität einsetzen?
Natürlich, wenn man als Biologin draußen ist, und ich habe von meiner Diplomarbeit über die Weißstörche erzählt, ist das was, was eben einem glücklich und zufrieden macht. Und dann möchte zumindest ich mich auch dafür engagieren. Aber es hat schon auch noch eine andere Facette. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen zunehmend zermürbt sind durch die ganzen Krisen und zunehmend deprimiert sind und auch die Hoffnung aufgeben und denken, man kann gar nichts mehr machen. Und das Tolle am Schutz der Natur ist, wenn man die Natur Natur sein lässt, dann kann die sich ganz von selbst wieder erholen. Wenn ich die Bannwälder anschaue in Baden-Württemberg oder wenn ich die Wildnisgebiete an den Küsten der Ostsee anschaue, den Darß, wo man einfach Wälder sich selber überlassen hat, da entsteht eine natürliche Küstendynamik, da kommen die Arten wieder zurück. Das sind überall Rothirsche und Seeadler und die Kraniche haben wieder zugenommen. Dann sehe ich, dass die Natur sich einfach wieder erholen kann und irgendwie zieht es mich auch, also macht es mir Hoffnung und verbessert meine Stimmung. Das heißt, es ist was, wo ich mich sozusagen auch in der Natur erholen und fast an die Natur anlehnen kann.
Wie schön, da haben wir auch eine schöne Klammer, weil wir sind auch eingestiegen mit damit, dass mir die Natur mal wieder Natur sein lassen sollte. Katrin Wöning-Gees, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank. Professorin Böning-Gese ist wissenschaftliche Geschäftsführerin des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung und Professorin an der Uni Leipzig und sie setzt sich seit über 30 Jahren für den Erhalt und die Erforschung der Biodiversität ein und erforscht insbesondere die Beziehung zwischen Menschen und Ökosystem und der Artenvielfalt. Eins ist, scheint mir auf jeden Fall klar, ohne eine Vielfalt der Arten und intakte Ökosysteme wäre der Mensch nicht lebensfähig. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Das war eine Folge Grad Global, ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, einer Initiative des Bundesentwicklungsministeriums. Mein Name ist Anja Backhaus und wir freuen uns über Ihr Feedback an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Auf Wiederhören!